Ist das ein super Guter?
Ja.
Mal so.
Bist du jetzt auch von zu suchen?
Wenn du sag mal irgendetwas, wunderbar, es muss 1, 2, bei 0
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ich glaube,
also, ja.
Ja, wenn du so machst, gut. Dann ist es übersteuert, aber wenn du redest, ist es gut.
Ja, gut. Ja, ja.
Prost, Daniel.
Prost.
Du musst jetzt leider einmal umschalten. Ich würde auch gerne was über deine Ausstellung machen. Mal gucken, vielleicht kann ich das ja noch. Jetzt musst du auf Dada umschalten oder auf deine Erinnerungen. Mhm. Eine Frage wäre so, ich meine, du bist kein Deutscher, aber mindestens für den deutschsprachigen Bereich war ja eigentlich eine Geschichte von Kunst auch, von experimenteller Kunst abgebrochen und musste nach 1945 erst mühselig wiederentdeckt und wieder angeeignet werden. Wie war das für dich, sagen wir so, in den 50ern, dann Anfang 60er Jahren? Gab es da irgendwas, wo du Dada für dich entdecktest, fand eine Wiederaneignung statt von Dada?
Also, ich muss sagen, dass ich ja damals Ballett studierte und mich aber merkwürdigerweise immer sehr für Kunst, also für die zeitgenössische Kunst, das war damals 1955, 60 natürlich, oder 50 bis 60 war das natürlich, die heute, zählt man sie ja schon zur klassischen Moderne, aber das war für uns die unmittelbare Moderne, die noch zu entdecken war. Schwitters wusste kein Mensch, dass es den gab um die Zeit. Er musste wieder entdeckt werden. Es wusste niemand mehr, dass es Schwitters vorher gab. Es wusste niemand mehr, dass Duchamp zum Beispiel noch lebte. Ich weiß, dass wir uns ständig fragten, gibt es den noch oder ist er gestorben oder was ist passiert mit den Leuten? Das war dieser Riesenbruch in der Schweiz natürlich genauso wie in Deutschland. Der Bruch fand ja nicht nur in Deutschland statt, der war ja in ganz Europa. Das war ja nicht nur die Deutschen, die das nicht mehr... Überall wusste man nicht mehr davon. Die offizielle faschistoide oder Faschistenkunst, die herrschte ja überall, auch in der Schweiz. Und wir entdeckten das. Ich weiß, dass ich zum Beispiel als Tänzer einen Hans Bolliger kennenlernte, der ja heute in Zürich einer der berühmtesten Antiquare für Kataloge des 20. Jahrhunderts ist. Den lernte ich einfach kennen in einem Bistro irgendwo. Und einmal kam er und mit einem sagte, ich habe die letzte Nummer, die mir noch fehlte, vom Cabaret Voltaire, von der Zeitschrift der Dadaisten in Zürich. Ich habe sie für einen Franken in einem Antiquariat gefunden. Und ich lade dich ein zum Essen für was du willst. Das war für mich ein Festessen. Aber so habe ich den Zugang zu den Sachen gefunden und fand sie halt dann einfach spannender, toller. Wir waren halt einfach davon begeistert, wenn wir das sahen mal und so. Aber Duchamp war natürlich für uns, hatten wir keine Ahnung vom großen Glas. Das war dann erst sehr viel später und überhaupt, dass das so ein intensives und kompliziertes Kristall ist seine ganze Welt, wo jedes Werk sich auf etwas bezieht, das dann im Ganzen ein unglaubliches, homogenes, fertiges Gebilde mit hunderten von Facetten ergibt. Für uns war einfach Duchamp der Mona Lisa den Schnauz angemalt hat. Das hat uns gepasst, also diese Blasphemie oder das Pissoir und solche Dinge, die wir wussten, aha, das ist der das gemacht hat, das gefiel uns.
Wer sind die wir? Ich muss das nur
zwischen so, euch wir, fragen. Für den wir, damit meine ich grosso modo die Leute, die ich so langsam kennenlernte, die ich mir herauspickte aus natürlich Hunderten von Bekannten. Und das waren Leute, die alle damals etwa 20 bis 25-jährig waren. Das war ich, das war ein kurioser Dekorateur in Basel, der hieß Jean Tinguely, und das war ein Typ, der ein bisschen Trompete spielte und sich die Haare ganz glatt rasiert hatte, der hieß Dieter Roth, und es war ein Zeichner, ein stiller, zurückgezogener, der hieß André Tompkins, und es waren solche Leute. Also es war... Oder es war der Klaus Bremer, dessen Frau im Theater in Bern einfach die Nusch Bremer, die spielte da irgendwie die jugendliche Sentimentale oder sowas. Und es waren solche Leute, die man sich aus dieser ganzen Masse herauspickte, unter anderem, weil man sich einig war, was einem gefiel oder was man mochte. Und das ergab dann so sozusagen den Nenner, nicht? Und dieser Nenner hieß aber nicht so, wie man sich jetzt das heute vorstellt, aha, wir haben da entdeckt, und das war einfach, die Dinge gefielen uns. Aber was mir natürlich fast vielleicht noch mehr gefiel, war die russische konstruktivistische Kunst. Davon hatte ich persönlich mehr. Das andere fand ich nur lustig und witzig und frisch und war so offen und es war so etwas, was so Luft, frische Luft hineinbrachte. Aber der Konstruktivismus, der gefiel mir wirklich. Also ich, so ein Malevich und ein Lissitzky und überhaupt diese Tatlins und all diese Sachen, das hatten wir entdeckt. Aber das mussten wir eben auch alles entdecken. Ich weiß, dass ich zum Beispiel von Bolliger mir ein Büchlein auslieh von Moholy-Nagy, von der Zeichnung, Malerei, Film, irgend sowas hieß es. Ein Bauhausbuch, das hat mich so begeistert, dass ich, oder Theater und Film ist, glaube ich, das Wort Theater kommt auch noch vor, das hat mich so begeistert, dass ich es abends oder nach den Vorstellungen, ich war ja damals schon in Bern Tänzer, habe ich das abgeschrieben für mich, einfach damit ich es auch habe, mit der Schreibmaschine jeden Tag 2 Seiten abgetippt. Das verstehen Leute, die so schnell zum Fotokopierer gehen und sich ein ganzes Buch durchrappeln lassen, das verstehen die gar nicht. Und ich verstehe die wiederum nicht, wie sie so einen Schwitters, so Kunststudenten, sich schnell für eine Arbeit, leihen sie sich 20 Bücher oder wirklich 50 von Schwitters und dann kopieren sie sie alle durch und dann lesen sie 10 Stunden und dann haben sie den Schwitters sofort in der Tasche. Und gut, das hat einen Vorteil, aber ich weiß nicht, wie viel davon dann auch sich festsetzt. Und das war natürlich dadurch, dass wir so Schwierigkeiten hatten, das überhaupt zu finden, mussten wir uns das mühsam zusammenklauben. Und das blieb aber dafür dann einfach viel tiefer stecken in uns selbst.
Wenn du sagst, Konstruktivismus war eigentlich das für dich... Also, oder ernsthaftere, tiefere. Ich meine, dann ist es ja nicht untypisch, dass Schwitters, wenn auch nicht mit den russischen, aber immerhin mit den holländischen Konstruktivisten der Style-Gruppe zusammengearbeitet hat. Gibt es irgendwie innerhalb von Dadaismus und der Wiederentdeckung für dich bestimmte Essentials oder bestimmte dieser Leute, von denen du meintest, dass sie also für dich irgendwie wichtig waren? Nicht so naiv, dass du ihre Arbeiten irgendwie in diesem direkten Sinne verarbeitet hättest, aber als du dann dich zur Kunst, zur bildenden Kunst hinwandtest. Gibt es da irgendwelche quasi Essentials bei Dada? Waren es die visuellen Arbeiten, waren es die Collagen, waren es die Manifeste, war es die Theorie vielleicht, die es ja auch gab, waren es die eher konstruktivistischen Elemente? Kannst du da irgendwas sagen? Was für dich so, wenn man das überhaupt sagen kann, prägend war? Oder was du rezipiert hast? Finde ich es auch nicht schlimm.
Nee, ich wüsste jetzt nichts, wo ich sagen könnte, das.
Also war eher überhaupt diese Wiederentdeckung insgesamt so bestimmter Kunstformen, die es schon mal gegeben hat und die abgeschnitten worden sind.
Ich habe zum Beispiel mit einer Malerin gelebt zu der Zeit und die hatte von dem damals noch keine Ahnung. Und die machte so ein Porträt und das hat mich so geärgert von sich selbst, dass ich das einmal nachts mit einer Rasierklinge aufgeschlitzt habe, was sie mir natürlich furchtbar übel nahm. Aber es war so, es war eine ganz tiefe Überzeugung, dass ich Recht hatte mit meinem Geschmack oder mit dem, was ich gut fand und was ich schlecht fand. Ich war zum Beispiel absolut gegen den Taschismus und die informelle Kunst. Das war etwas, was tief in uns saß und alle übrigens, obwohl wir es durch nichts beweisen konnten, aber wir waren gegen die Sachen. Deswegen verstehe ich zum Beispiel heute oder verstand vor ein paar Jahren die Wilden so gut, dass sie uns nicht verstanden und nicht verstehen wollten. Denn es ging mir ganz ähnlich damals mit den Informellen. Ich wusste, dass ich recht hatte mit meiner neuen Ahnung oder Überzeugung oder was immer das war.
Gibt es für dich dann in deine in deinen bildenden Arbeiten, also Arbeiten der bildenden Kunst, visuelle Arbeiten, irgendwelche Stücken von Dada, die du in irgendeiner Form verarbeitet, bearbeitet hast? Oder gibt es das zum Beispiel für die Richtung der Nouveau Realiste damals?
Weißt du, es war etwa so, ich komme wieder zu diesem Vergleich mit den German Painting oder Wilden, denen man doch immer den Kirchner und die Expressionisten untergejubelt hat. Und ich habe nie einen getroffen, der sich nicht dagegen gewehrt hätte und gesagt hätte, damit haben wir nichts zu tun und das geht uns nichts an und ich weiß nicht, was ihr habt und so. Genau dasselbe Haltung hatten wir natürlich auch. Wir sagten auch, wir haben damit nichts zu tun. Es war ja auch nicht Dada, was uns, wir haben ja nicht Dada nachgemacht, wir haben es nur so wieder entdeckt als etwas ganz Tolles, das uns wahnsinnig gefiel. Und ich würde sagen, in dem Sinne, dass Dada eine positive, lebensbejahende Überzeugung der Sinnlosigkeit ist, so etwas Ähnliches, das ist für mich Dada. Also, dass man nicht im Hinblick auf ein späterhin, im Grunde genommen, der ganze Existenzialismus war in Dada schon längstens vorgeformt, aber nicht formuliert als Haltung. Sich dem Hier und Jetzt hingeben, ohne zu sagen, dafür, wenn ich jetzt dies mache, dann kriege ich dann später in einem anderen Leben oder was weiß ich wo. Also dieses Jetzt und Hier und einfach aus Freude am Leben, wie eine Blume, die wachsen will, aber nicht im Hinblick auf ein besseres oder schöneres Leben und sowas. Also das war dann da, diese Sinnlosigkeit, aber positive Sinnlosigkeit im Sinne von einer einfach Freude an dem Dasein.
Also war es eher die Haltung?
Die mir, glaube ich, am besten gefiel, ja. Mhm. Nur die mussten noch alles kaputt schlagen und umstoßen und so. Und wir wollten gar nichts kaputt machen, glaube ich. Es war einfach diese Überzeugung, es gab gar nichts mehr kaputt zu machen, es war ja schon alles kaputt.
Dennoch waren auch eure Kunstformen mindestens damals und teilweise heute noch, wurden zumindest empfunden als Provokation.
Ja, aber von wem? Von Leuten, die wir sowieso als, ich meine, das hat uns nicht interessiert. Jedenfalls wollten wir nicht gegen die einen Aufstand machen, wir hatten einfach unser Leben.
Und noch vielleicht eine Frage, es gibt ja diese, wie ich teilweise finde, dumme Kategorie von Neo-Dada, die einerseits sich einige Jüngere dann irgendwann angezogen haben, bis heute, wie ich glaube, im Missverständnis Neo-Dadaisten zu sein. Gleichzeitig gibt es die heftige und polemische Ablehnung der alten Dadas, etwa Raoul Hausmann, der immer neue Tendenzen nach 45 beschimpft hat als Neo-Dada. Das reichte von Fostel über Tim Ulrichs, all diese Leute, die in irgendeiner Form experimentelle Kunst machten, zu sagen, das haben wir alle schon gemacht, dieser Neo-Dada ist das Kram, kann nichts werden.
Ja, also Hausmann, mit dem habe ich natürlich korrespondiert auch. Ich hatte ja damals eine Zeitschrift, die hieß Material, und irgendwann habe ich ihm das auch geschickt, und weil ich dann irgendwo dann doch herausfand, dass er noch lebte und seine Adresse oder vielleicht auch über den Bolliger irgendwie. Und er belästigte mich ab da sozusagen jeden, einmal wöchentlich, sagen wir. Und jeder Brief begann mit: schon 1918 habe ich dies und jenes gemacht. Und dann habe ich mich einmal über ihn lustig gemacht und habe gesagt, schon 1818 haben wir oder irgend so. Ich weiß nicht mehr, jedenfalls habe ich mich über ihn lustig gemacht und daraufhin kam ein beschimpfender Brief und da war es aus. Ich glaube, dass dieser alte Herr, der wunderbar ist und war, und ich habe wirklich nichts gegen ihn, aber er war beleidigt eher, dass wir ihn nicht als einen Guru auf unser Schild setzten oder dass wir ihn bewunderten und auf dem Bauch vor ihm lagen, sondern dass wir uns eher amüsiert über ihn. Ich fand den schon toll. Aber er hatte auch für uns etwas so Altmodisches, weil er dann am Schluss wirklich ein Guru wurde, der seine Philosophie unbedingt, es war so eine... Und das, gerade das schien uns sei bei Dada gar nicht nötig.
Gut, das waren auch die Sachen, wo er verbittert geworden war, ja, und gegen die Lepris, ja, kämpfen musste.
Und er nannte sich auch den Dadasofen und so. Also gerade das ist bei Dada, glaube ich, gar nicht nötig.
Weißt du übrigens, es fällt mir ein, aber das kennst du von uns, dass der Hausmann mal wunderschön deine Nummer von Material vom Dieter Roth bearbeitet hat. Und das als, ja, kennst du das nicht? Und wir haben das reprinted, weil wir das bei ihm im Nachlass gefunden haben.
Ja.
Das war diese Nummer, wo es nur schwarze und weiße Seiten gab,
ja,
von Dieter Roth.
Ja, ja.
Das hatte offensichtlich der Roth ihm zugeschickt.
Ja, ne,
also
ich?
Fällt mir, du hast ihm das zugeschickt.
Ja, so rum.
Und dann hat er das genommen, offensichtlich in der typischen Geste von, das haben, ja, wir damals schon alles viel besser und anders und origineller, ja, gemacht. Und hat darauf aber nicht schlecht, auf die schwarzen, ja, Seiten mit rotem Wachsstift, ja, so ja, irgendwelche etwas konstruktivistischen Ornamente gemacht.
Ja.
Und auf die weißen Seiten hat er so phonetische Texte geschrieben. Ach, und das gab es nur im Original und wir haben das im Nachlass gefunden und haben daraus einen Reprint gemacht. Haben wir dieses, das musst du haben.
Nee. Also ich
haben mit einem ganz kleinen Vorwort, wo nur das zustande kommt, dieser, ja, Geschichte, dieser Nummer. Ja, muss ich dir schicken.
Ja,
das fällt mir dabei nur ein. Also immerhin, ich meine, lustig finde ich schon, dass es offensichtlich, wie auch immer, ihn aber so weit verärgert hat.
Ja, es hat ihn verärgert, er hat es ja auch geschätzt irgendwie.
Ja.
Er war nicht. Ich wollte mit ihm ein Gedicht in Teppich, also ein ganz großes Blatt, wo er also sozusagen seine gesammelten Werke, aber auf ein ganz großes Blatt, also wie ein A0-Plakat machen. Aber das war dann zu teuer und es ging nicht und so. In Anlehnung natürlich an sein Plakat schon das Zeug, oder wie das heißt.
Fünfstbübe.
Zeug. Begriff. Ja.
Okay, aber das reicht ja auch schon,
ja,
dafür.
Also.
Ich danke dir. Dann lass uns jetzt gleich ein bisschen weitermachen über die Ausstellung,
ja, weil
hier
jetzt,
bei
Inge
Becker.
Nee, jetzt sucht richtig mich niemand mehr.
Genau.
Jetzt müssen die warten, nicht? Sonst erwischst du mich
weil
nicht mehr.
Weil es wenn für den... Moment.
Jetzt hast du wieder das mit dem Speckler zu sein. Ne, es sieht aus.
Eben hat es aber die ganze Zeit, ich habe dauernd drauf geachtet,
ja?
Wie kommt denn das? Da, ja, muss ein Wackelkontakt sein.
Irgendwie, das stimmt nicht, weil du keine...
1, 2, 3, dann...
Bop.
2, 3...
Bop.
Ach nein. Was ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es geht nicht.
Nee.
Warte mal, dann lass mich mal.
Das müsste jetzt einfach ganz automatisch gehen.
Ja. Ich müsste jetzt hier diese Lichter.
Und daran kann es nicht sein, dass sowas. Ja, siehst du?
Dann ist es eben. Oh. Aber
jetzt?
Bei dem Interview vorher war es alles korrekt. Das ist mir,
siehst du, das
dann,
scheint off zu sein.
Das,
siehst
dann
du?
Ist es eben auf off verrückt. Dann hatten wir das vorher.
Dann
wunderbar.
Jetzt versuch mal. Jetzt versuch mal. Aber jetzt, wahrscheinlich wird es auch gehen mit den Batterien.
Ja, ich denke, aber wir machen es auf jeden Fall.
Ja, ja, weil es dann noch besser ist.
Na wunderbar. Gut,
ja, ja, das ist es. Und das ist, was steht da?
Da steht Peak. Ich weiß nicht, was
Peak
heißt. Peak
und das
Buff? Ja, das ist nur Battery Control.
Aha.
Die noch voll sind.
Also Peak. Jetzt machen
wunderbar,
wir
dann machen
Peak.
Wir das jetzt. Galerie Inge Becker. Ausstellung. Große Spörri-Ausstellung mit richtig vielen neuen, nicht nur Arbeiten, sondern offensichtlich neuen Konzepten und Strukturen von Arbeiten.
Mhm.
Da es für einen Rundfunk ist, musst du leider ein bisschen was, weil man keine Bilder sieht, vielleicht ein bisschen,
ja,
was zu den Formen auch sagen.
Ja, also die Ausstellung besteht aus vier Gruppen von Sachen, eigentlich kann man fast sagen fünf. Ich zeige zum ersten Mal Bronzen in Deutschland, Bronzen, die ich schon seit einigen Jahren immer wieder mal mache. Im Ganzen sind es jetzt schon 36 Einzelstücke, 3 Serien und ein paar einzelne Werke. Mich interessierte bei den Bronzen einmal diese Assemblagen, rein so in einer einzigen Farbe und als eine Skulptur in einem Guss, wie man es ja auch sagt, zu sehen und um mir und auch anderen zu beweisen, dass ich das unter formalen Aspekten auch sehe und nicht nur irgendwelche Objekte zusammenklaube und klebe.
Aber das heißt, also, diese Bronzen oder Skulpturen sind schon auch aus vorgefundenen Materialien und dann...
Ja, genau. Das sind meine klassische Arbeitsweise aus... Und zwar sind es sehr oft einfach Dinge, die ich so Köpfe nenne. Und die bestehen aus einem, also im Prinzip aus einem Fleischwolf, der den Mund sozusagen darstellt, weil der Mund ist ja auch ein Malwerkzeug. Und drauf kommt eine Hutform, also von Putzmacherinnen, die Model, die Filzmodel, die sind aus Holz, die gibt es jetzt gerade, tauchen die irgendwie überall so auf Flohmärkten und im Schrott auf, weil die Herstellungsmethoden sich geändert haben. Es gibt kaum mehr Putzmacherinnen, die Hüte selbst machen. Und früher hatten sie diese Model, die jeweils kauften sie sich jedes Jahr wieder neue Modelle und auf die formten sie dann den Filz. Also solche Holzköpfe und die werden dann appliziert mit irgendwelchen, man kann sagen, aggressiven Objekten, Säbel und Hammer und was weiß ich was. Ich reagiere mich da auch sehr ab und bin dann sehr zufrieden, wenn mir wieder etwas Schauerliches gelingt. Es tut mir gut, solche Sachen zu machen. Also das ist mal die eine Serie. Es gibt eben sowohl Originale, also in mehreren Materialien hergestellte Assemblagen, aber auch diese zwei Serien, die in Bronze gegossen sind. Dann gibt es eine Serie, die ich seit dem letzten Sommer angefangen habe, die heißt Die Hautkrankheiten. Das ist nach einem Arzneibuch oder das heißt La Clinica oder so, 1835, so sehr stockfleckige und wurmzerfressene Stiche von Hautkrankheiten aus dem letzten Jahrhundert, 1835. Und die interpretiere ich auch wieder durch die Objekte, die ich darauf appliziere. Es ist schwierig, das zu beschreiben im Einzelnen. Es sind einfach diese handkolorierten Stiche, die durch die Objekte, eigentlich ist das ein altes Prinzip von mir, früher nannte ich das Détrompe-l'œil, also als eine... Das Trompe-l'œil ist ja eine auf zwei Dimensionen vorgetäuschte dritte Dimension. Und durch reale Objekte, die drauf sind, wird diese Augentäuschung wieder in der Realität enttäuscht, sozusagen. Und das ist eigentlich dieses Prinzip, das Trompe-l'œil. Aber damit verbunden ist natürlich auch eine Enttäuschung in der Realität, also wenn es eine idealisierte Darstellung wäre, dann würde ich sie versuchen, durch eine Banalität in die Realität zurückzurufen, sozusagen. In dem Fall sind es aber Krankheiten, was ja schon etwas sehr Reales ist, und das versuche ich nun wiederum, wenn es mir gelingt, manchmal ins Poetische umzudeuten, also als eine... Man spricht ja zum Beispiel von einer Hautflechte oder von einer Gesichtsrose und so. Das zeigt ja schon an, dass die Sprache selber wusste, dass so eine Herpes auf dem Gesicht wie eine Blume aussieht, nicht? Und das versuche ich also mit hineinzubringen, dass eigentlich bei einem ganz objektiven Schauen ist so ein Schorf oder eine Krankheit oder auch ein Hautfleck ganz einfach ein etwas Schönes oder kann unter dem Aspekt gesehen werden. Uns ekelt ja nur, weil wir wissen, was es bedeutet. Ja, also so diese Fragen sind etwa dabei. Und das wären also schon drei der Gruppen. Und die letzte sind die großen Kitschteppiche, die man auf Flohmärkten findet. Die also ich nannte sie immer Araber- oder Türkenteppiche oder so, weil es oft so... In Frankreich sind es so Araber, die sie auf den Flohmärkten verkaufen, die immer diese großen Macho-Themen haben, wie der Hirsch und der Löwe und der Torero und die die Haremsfrau, die geraubt wird und solche Themen. Es sind im Grunde genommen impotente Macho-Träume von armseligen Leuten, also armselig auch geistig, und das gefällt mir daran. Das versuche ich auch durch Objekte, also wieder nach demselben Prinzip des De Trompe-l'œil, zu interpretieren oder zu denunzieren oder es in ein Gegenteil zu drehen. Und weil diese Teppiche halt sehr farbig und sehr knallig sind, und teilweise da kamen einfach die Objekte gar nicht mehr durch diese Farbigkeit. Und da musste ich Teilstellen also richtig übermalen oder wegmalen. Und also sie sind also auch jetzt mit Farbe so, also die Farbe, die versucht gewisse Stellen einfach auch umzupolen, also im selben Sinn wie die Objekte.
Und die Objekte haben aber irgendwie immer noch Ähnlichkeitscharakter oder assimilieren sich mit dem Sujet dieses Teppichs. Also wenn ich an den Torero denke, da sind klarerweise eben Stierhörner, jede Menge. Es gibt einen.
Ja, aber als Penisse gedacht, richtig. Also als virile Symbole. Das geht dann bis zu den da hinten, bis zu den Kirchentürmen, denen ich dann auch so Hörner aufgesetzt habe. Und da ist ja die Sprache auch präzise mit Hörner aufsetzen und nicht und.
Also das heißt, du machst entweder eine Überbetonung dieser Virilität und dieses Machismo oder aber eine Verkleinerung und Verniedlichung der Sachen. Das fiel mir auf bei dem Abendmahl, dem Teppich des Da Vinci Abendmahles, wo dann diese niedlichen kleinen süßen Puppengeschirre auf dem Tisch ausgebreitet werden, die du applizierst.
Ja, aber ich bringe ja das mit demselben Resultat.
Richtig.
Dadurch wird dieses heilige große Abendmahl in eine witzige Nichtigkeit verkleinert, die denselben Effekt hat, wie wenn ich etwas vergrößern würde, nicht?
Ist richtig, finde ich auch.
Das sind auch ganz alte Systeme von Kunst, überhaupt etwas vergrößern oder verkleinern. Das ist schon immer benutzt worden, um Dinge anzuzeigen. Also rein um Hierarchien auch darzustellen, nicht?
Ja.
Seit der romanischen Kunst gibt es diese Hierarchien, dass die Menschen klein sind und einfach die Propheten größer und Christus noch größer. Und wenn man das dann umgekehrt macht, was übrigens dann im Barock geschah, wo die Stifterfigur riesig groß war und Christus am Kreuz war hinten nur noch 10 cm groß, weil der Stifter war wichtig. Und ich benutze eigentlich dasselbe Prinzip, nur um es diesmal zu denunzieren als eine Herrengesellschaft, die da ihr Abendmahl abhält, nicht?
Und darüber hinaus, das hast du schon gesagt vorhin, dienen diese Dinge, gerade die Teppiche, auch immerhin einer Verunsicherung dessen, was Geschmackskategorien sind, weil sie erstmal vollkommen geschmacklos sind oder als kompletter Kitsch gelten können und es sicher auch sind. Das heißt, du führst schon auch den Betrachter oder auch einen möglichen Käufer in so eine Art von Verunsicherung der Geschmacklosigkeit, wo er sich doch nun gerade seines Geschmacks sicher wähnte.
Ja, aber ich glaube auch, ich meine, wenn man so Raphael-Engelchen sieht, die berühmten, die sind im Grunde genommen nicht sehr weit weg von genau diesem Teppichgeschmack. Und es ist aber der bedeutendste Maler der Renaissance. Also war es im 19. Jahrhundert. Heute ist es ja nicht mehr die große Begeisterung für Raphael, aber das war es, nicht? Und dieser Geschmack, eben, das ist die Frage, was ist Geschmack, nicht? Ich glaube, langsam kann man sich wirklich dazu ich meine, Kunst kann doch einfach nur ablesbar sein, ohne dass man sie wertet, nicht? Sie zeigt irgendetwas auf, wie geschmackvoll oder wie geschmacklos etwas ist, ist eigentlich erst. Das ist eben auch Geschmackssache, aber es ist etwas daran abzulesen, das ganz sicher. Über die Renaissance ist etwas abzulesen an der Kunst, über den Barock, man kann etwas damit anfangen, Aber man muss es nicht unbedingt gleich einstufen und sagen, das ist toll und das ist scheiße oder das ist groß und das ist klein.
Hast du vielleicht Sorge, dass möglicherweise, ich befürchte, dass sowas passieren könnte, gerade diese Teppiche mit den applizierten Objekten vielleicht so rezipiert werden, dass man dich in die Postmoderne und den Eklektizismus der Postmoderne einordnet? Es ist knallig, es ist bunt, es sind angeblich eklektische Objekte zusammengebracht mit Kitschmomenten. Wäre das für dich irgendwie eine Gefahr oder ein Ärgernis an der Sache?
Nee, gar nicht. Erstens würde ich mir ins Fäustchen lachen, weil ich, wie gesagt, diese Teppiche, die ersten schon vor 25 Jahren gemacht habe. Also brauche ich mir darüber keine Sorgen zu machen, dass ich es jetzt erst heute tun und dass ich es also jetzt da hineingeordnet werden will. Und die Buntheit, nee, das würde mich überhaupt nicht stören. Das, wie mich es auch nicht gestört hat, dass ich nicht da hineingezählt wurde. Oder ich meine, ich wurde mit so vielen Bewegungen eben ver. Es gibt vieles, mit dem ich in Verbindung gebracht wurde. Nouveau Realisme, Fluxus, Surrealismus, Dada. Warum nicht noch ein Etikett? Das wäre mir wurscht.
Ein schöner Abschluss.